Radioaktiv Spätlese, das Seniorenmagazin.
Von Senioren, aber nicht nur für Senioren.
Immer sonntags um 8 und um 18 Uhr. Hören Sie doch mal rein.
Hallo, hier ist wieder Radioaktiv mit dem Seniorenmagazin Spätlese. Durch die Sendung begleiten Sie diesmal Christiane Meyer
und Klaus Lindner. Zusammen mit Joachim Ringelnatz begeben wir uns auf eine lebhafte Winterstraße. Was auf schneebedeckten oder vereisten Straßen leicht mal passieren kann, sind Stürze. Wie Sie selbige vermeiden können, erfahren Sie in der kommenden Stunde. Ein Drama in drei Akten hält die Hamelner Autorin Ulla Klein für uns parat. Außerdem berichten wir über ein lauschiges kleines Kino, das sich noch im Familienbesitz befindet. Und unsere Platzschnackerin Ulla Hasselwander aus Koppenbrügge lädt heute zum Grünkohlessen ein. Im fortgeschrittenen Alter sollte man ruhig einmal seine Fahrtüchtigkeit überprüfen lassen. Wir sprechen mit dem Leiter der Hamelner Academy Fahrschule. Zu guter Letzt wird es noch teuflisch in der Spätlese, und zwar mit einer Sage aus Wennigsen. Wir wünschen gute Unterhaltung.
Melancholisch nachdenklich blickt Joachim Ringelnatz auf einer lebhaften Winterstraße auf die Menschheit. Es liest Jürgen Schormann.
Es gehen Menschen vor mir hin und gehen vorbei. Und keiner davon ist so, wie ich es bin. Es blickt ein jeder so nach seiner gegebenen Art in seine Welt. Wer hat die Menschen so entstellt? Ich sehe sie getrieben treiben. Warum sie wohl nie stehen bleiben, zu sehen, was nach ihnen sieht? Warum der Mensch vor Menschen flieht? Und eine weiße, weite Schnee verdreckt sich unter ihren Füßen. So viele Menschen. Mir ist weh. Keinen von ihnen darf ich grüßen.
Jürgen Schormann las »Lebhafte Winterstraße« von dem 1883 im sächsischen Wurzen geborenen Hans Gustav Bötticher, alias Joachim Ringelnatz. Der Schriftsteller, Kabarettist und Maler starb 1934 in Berlin.
Was sind wir Menschen doch für Leute? Was sind wir Menschen doch für Leute? Da, 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 da.
bist mein einziger Freund. Und morgen vielleicht, es war nicht so gemeint, weil keiner zu seinem Worte mehr steht. Wenn's um die eigenen Vorteile geht, vergessen ist morgen die Liebe von heute. Was sind wir Menschen doch für Leute? Menschen doch für Leute. Alle sind wir zum Guten bereit. Um das zu erreichen, gibt's erst einmal Streit. Das eigene Gute hält jeder für recht. Doch das, was der andere für gut hält, ist schlecht. Weshalb sich schon Adam mit Eva entzweite. Was sind wir Menschen doch für Leute? Was sind wir Menschen doch für Leute? Eigentlich sind sie ganz nett, wie sie sind. Denn jeder beginnt ja am Anfang als Kind und wandert weiter durch Schatten und Licht. Dem einen fällt's leicht und dem anderen nicht. Doch jeder hat seine sympathische Seite. Was sind wir Menschen doch für Leute? Was sind wir Menschen doch für Leute?
Stürze sind eine der häufigsten Unfallursachen in Deutschland. Und sie können schwerwiegende Folgen haben. Brüche, Prellungen, Verstauchungen. Besonders gefährdet sind ältere Menschen. Und da kommt dann oft auch noch die Angst vor dem Sturz dazu. Die Folge? Man traut sich nicht mehr vor die Tür. Ein Teufelskreis. Denn regelmäßige Bewegung ist wichtig, sagt der Hamelner Facharzt für Allgemeinmedizin Dr. Wolfgang Kurpjun.
Die Grundvoraussetzung, eine Sturzgefährdung zu vermeiden, ist das In-Bewegung-Bleiben. Ohne dass ich eine durchgehende Betätigung meiner muskulären Kraft als auch meiner Funktionen des Gleichgewichts schule, habe ich natürlich ein sehr weit erhöhtes Risiko eines Sturzereignisses. Es gibt gezielte Möglichkeiten, die Gefährdung rechtzeitig zu erkennen und dann zu verhindern. Das sind also Anti-Sturz-Kurse, die angeboten werden. Aber ansonsten ist auch grundsätzlich jede körperliche Aktivität dazu geeignet, dass ich mich sicher im Alltag bewegen kann. Das kann ein Spaziergang, kein regelmäßiger sein, natürlich mal im anspruchsvollen Gelände, mal rauf, mal runter, vielleicht auch mal unebener Boden, nicht nur immer in der Stadt. Der übliche Sonntagsspaziergang, der dann vom Bad in die Küche, von der Küche aufs Sofa und dann vielleicht in den Sessel geht, der ist natürlich nicht dazu geeignet, das langfristig zu verhindern. Es verkümmern wirklich die entscheidenden Funktionen, die wir benötigen, um im Gleichgewicht zu bleiben.
Auch die Einnahme von Medikamenten, zum Beispiel Blutdrucksenkern, kann die Gehsicherheit gefährden. Außerdem lassen im Alter die Sinnesfunktionen nach. Ein besonderes Problem ist die schlechter werdende Sehfähigkeit.
Viele Menschen im höheren Lebensalter gehen auch jahrelang nicht zum Augenarzt, haben nicht die notwendige Sehschärfen, um Stolperfallen zu erkennen und haben damit natürlich das Risiko, dass sie über den Teppichrand oder irgendein Hindernis, was auf dem Boden liegt, entfallen. Der ältere Mensch braucht 2 bis 3-mal mehr Helligkeit. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Und wenn Sie in manchen Mehrfamilienhäusern die Treppe gehen, dann haben Sie eine graue Farbe der Treppenstufen, ohne dass die Treppenkanten in irgendeiner Weise gekennzeichnet sind, dann sind das natürlich Voraussetzungen für Sturzereignisse, die durchaus vermieden werden können.
Die wachsende Sturzgefährdung kommt meist schleichend und wird oft ignoriert, beklagt Kurpjun. Dabei wäre es sinnvoll, den Anfängen zu wehren.
Wenn jemand über einen Teppich stolpert, der schon 10, 15 Jahre im Zimmer liegt, dann ist das schon ein Signal, dass dort eine entsprechende Sturzgefährdung da ist. Oder wenn sich 2 ältere Leute während des Spaziergangs unterhalten und der eine stellt dem anderen eine Frage und der Begleiter bleibt dann zur Beantwortung dieser Frage stehen oder geht langsamer. Auch das ist ein Hinweis schon, dass die notwendige Sicherheit im Gang einfach fehlt und damit auch schon eine gewisse Sturzgefährdung zu erahnen ist. Also diese vielen kleinen einen, Signale werden zu wenig wahrgenommen oder auch wenn sie wahrgenommen werden, dann fehlt es an der mangelnden Konsequenz, etwas dagegen zu tun.
Durch die Beseitigung von Stolperfallen, das Trainieren mit Gehhilfsmitteln und das richtige Schuhwerk können Stürze vermieden werden.
Es ist besonders günstig, ein normales, festes Schuhwerk zu tragen. Manchmal sind auch bequeme Schuhe nicht immer die sichersten. Sondern man sollte schon in der Schuhversorgung sowohl, was ich im Haushalt trage, als auch, was ich draußen trage, darauf achten, dass das eben eine Rutschfestigkeit von der Sohle her hat und wir daher nicht noch ein zusätzliches Risiko haben.
Ein echter Gewinn in Sachen Sturzvermeidung sei der Rollator, sagt Kurpion.
Wir haben ja in der demografischen Entwicklung die Tatsache, dass die Menschen immer älter werden. Das bedeutet auch, dass man eigentlich davon ausgehen müsste, dass die Sturzhäufigkeit dadurch entsprechend auch zugenommen hat. Diese Entwicklung ist Gott sei Dank nicht zu sehen. Wir haben durch die frühzeitige Versorgung eines großen Teils der älteren Bevölkerung mit Rollatoren eine Prävention geschaffen, die wirklich in vielen Fällen hilft, Sturzereignisse zu vermeiden. Sicherlich sollte man das nicht versäumen, weiterhin auch das freie Gehen üben, soweit das möglich ist. Aber ansonsten ist die Nutzung des Rollators für jemand, der nur angedeutet sturzgefährdet ist, nur dringend zu empfehlen.
Über die Vermeidung von Stürzen sprachen wir mit dem Hamelner Facharzt für Allgemeinmedizin, Dr. Wolfgang Kurpion.
Der Nächste, bitte.
Doktor, ich hab immer so ein Drücken hier hinten im Rücken, besonders beim Bücken. Doktor, und dann auch noch so ein Stechen. Ich mach gar nicht von Sprechen. So tut mir das weh. Doktor, ich hab immer so ein Flattern, das hab ich von Vattern, vielleicht sind das die Blattern. Doktor, und dann auch noch dieses Zucken, können Sie denn nicht mal gucken, da muss doch was sein.
Manchmal ist es ein Pieken, da könnte ich laut quieken. Manchmal ist es ein Säuseln, da könnte ich mich kräuseln. Manchmal ist es ein Flüstern, und dann werde ich ganz lüstern. Und manchmal ist es so ein Schabbedabbedu, und dann krieg ich den Mund nicht mehr zu. Aua, 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 Doktor, ich hab immer so ein Schubbern, und dann hör ich was blubbern, und das macht mir Angst.
Doktor, ich hab als Kind nie was gehabt. Keine Masern, kein Mumps, nie Zahnfleischbluten und immer reichlich Stuhlgang. Deshalb bin ich auch Fähnleinführer geworden. Meine Kameraden, die haben immer gesagt, der Dings, haben die immer gesagt,
das ist so ein richtiger kleiner Rauf und Runter.
Tja, das war damals. Aber letzte Woche haben mich meine Kollegen auf dem Betriebsfest zur Pflaume des Monats gewählt. Ich sag immer fröhlich, ah, wenn der Ach mit seinem Löffel meine Zunge streift. Und denke, hört er nicht, wie meine Gallensteine scheppern und wie mir die Lunge pfeift. Manchmal hab ich das Gefühl, von meiner Wirbelsäule gehen die ganzen Wirbel ab.
Wirbel, Zwirbel, klapp!
Und ich frag mich, ob ich an der Zirbeldrüse überhaupt noch ein paar Zirbel hab. Doktor, manchmal fühle ich mich so, ah, und dann wird mir ganz, ah, und ich kann nicht mehr. Manchmal ist es ein Rattern, manchmal ist es ein Knie.
Knattern. Manchmal ist es ein Klirren. Doch ich kann mich auch irren. Vielleicht doch eher ein Knacken. Hier ganz oben im Nacken. Ach, nehmen Sie doch mal Ihr Messer. Vielleicht wird es dann besser. Manchmal ist es ein Krachen. Da gibt's gar nichts zu lachen. Manchmal ist es ein Ziepen.
Um die Liebe der Fruchtfliegen geht es in Ulla Kleins heutiger Geschichte, eine Tragödie in drei Akten.
Erster Akt. Die Tragödie bahnte sich am frühen Morgen an. Ich schnitt mir gerade ein kross aufgebackenes Körnerbrötchen für mein Frühstück auf und wollte den Rest Rotwein vom Abend wegschütten und das Glas in die Spülmaschine stellen. Aus dem Augenwinkel sah ich, dass sich auf dem Glasrand eine Fruchtfliege niedergelassen hatte. In circa einem Zentimeter Abstand saß eine zweite Fruchtfliege. Das war anscheinend ein Männchen. Mit ihren etwa 1 Milligramm Gewicht und den 2 bis 4 Millimeter Länge bemerkt man Fruchtfliegen nur durch ihre zahlreiche Anwesenheit auf allen zucker- und säurehaltigen Getränken und Speisen. Beim genaueren Hinsehen fallen bei der Fruchtfliege die großen roten Augen auf. Der Körper ist leicht braun mit 2 schwarzen Streifen auf dem Bauch. Die Fliege auf meinem Rotweinglas, ich nenne sie mal Julia, schien auf etwas zu warten. Das Männchen, ich nenne es der Einfachheit halber Romeo, war Julia ein bisschen näher gerückt. Ich hatte den Eindruck, als summe er ein Liebeslied. Julia fand ihn wohl sympathisch und bewegte sich auf dem Glasrand 1 Millimeter näher zu ihrem Romeo. Ich verzehrte meine 2. Brötchenhälfte mit Frischkäse und achtete weiter auf das kleine Liebespaar. 2. Akt. Romeo saß jetzt sehr nah bei Julia. Sie zwinkerte mit ihren 2 silbern glänzenden Flügeln und Romeo war ihr plötzlich ganz nah, um kleine Fruchtfliegenbabys zu machen. Für die beiden Liebenden versank die Welt mit ihren Gefahren. Blind vor Liebe rutschten sie auf dem Glas immer tiefer in gefährliche Nähe des Rotweinrestes. Ich überlegte schon eine Rettungsaktion, wollte aber nicht stören. Mittlerweile hatte ich mein Frühstück beendet, aber das Liebesspiel der beiden Turtelfliegen ging immer weiter. Erstaunlich, dieses Durchhaltevermögen von so kleinen Lebewesen. 3. Akt. Aber da, in ihrem glühenden Liebesverlangen, glitten Julia und Romeo am Glas immer tiefer, bis sie in die Rotweinneige fielen. Ein bisschen ruderten sie noch in der roten Brühe und ertranken. Sehr traurig. Um es mit Shakespeare zu sagen, es gibt keine größere Tragödie als die von Julia und ihrem Romeo.
Ulla Klein las ihre Geschichte »Die Liebe der Fruchtfliegen«, eine Tragödie in 3 Akten. Als Fruchtfliegen- und Rotweinkennerin muss ich allerdings anmerken, dass eine in einen guten Tropfen gestürzte Fruchtfliege ihren Geist so schnell gar nicht aufgibt, selbst wenn sie scheinbar reglos auf der Oberfläche treibt, erholt sie sich oft wieder, nachdem man sie mit einem Stück Zever rausgeangelt hat.
Gibt es bestimmt ein Happy End. Wir zwei sind keine Kinder von Herrn Shakespeare. Wir werden alle Sorgen überstehen. Komm, komm her zu mir, mein Darling, überleg's dir, wann wir Verlobungsringe kaufen gehen. Die wir beide machen Romeo und Julia. In puncto Tränen keine Konkurrenz. Wir sehen Blumen blühen an allen Wegen. Für uns ist diese Welt so wunderschön. Wir haben Eltern, die sind nicht dagegen, dass wir uns siebenmal die Woche sehen.
Das war die US-amerikanische Sängerin Peggy March mit Romeo und Julia aus dem Jahr 1967. 4 Jahre zuvor hatte sie als 15-Jährige mit dem Musiktitel I Will Follow Him auf Anhieb einen Nummer-1-Hit in den USA. March war damit die jüngste Sängerin, der das bis dato gelungen war. Sie hält diesen Rekord bis heute.
Bis vor einigen Jahren gab es sie noch in fast jeder Kleinstadt. Die Kinos. Sie heißen Metropol, Odeon oder Lichtspiele. Dann entstanden die Kinopaläste in den Großstädten und viele der kleinen Kinos mussten schließen. In Burgdorf gibt es noch die neue Schauburg. Stefan Rickener hat es sich dort gemütlich gemacht.
Kinopaläste kämpfen mit wirtschaftlichen Problemen, las ich neulich in der Zeitung. Und da fiel mir wieder ein, dass wir vor Jahren mal über ein wunderschönes Kleinstadtkino der neuen Schauburg in Burgdorf berichtet haben. Ob es das Kino wo noch gab? Im Internet wurde ich fündig und fuhr nach Burgdorf. Schon außen empfing mich der Charme der 70er Jahre. Drinnen schaute Kinobesitzer Christian Lindemann zufrieden angesichts der ausverkauften Vorstellung.
Also das Kino ist schon immer im Familienbesitz. Das hat der Bruder meines Großvaters gegründet. Der hat ein Wanderkino und hat das hier umgebaut. Das war früher ein Bauernhof, hier wurde Heu gelagert in diesem Raum. Und er hat das dann als Kino betrieben und sein Bruder mit seiner Frau haben das dann in den 60er Jahren übernommen und dann seitdem bis Ende der 90er Jahre betrieben.
Natürlich haben es auch kleine Kinos schwer zu überleben angesichts der quasi explodierten digitalen Medienwelt. Ein Vorteil bei der neuen Schauburg ist, dass das Gebäude im Familienbesitz ist und viele treue Besucher hat.
Und seit das Kino renoviert wurde durch meine Großmutter Mitte der 90er Jahre, hat es einen sehr kontinuierlichen Aufschwung erlebt. Und den haben wir immer befüttert durch Veranstaltungen, Kontaktpflege. Und viele finden das toll, dass es dieses Kino auch als Einzelsaal im alten Stil noch gibt.
Der Anspruch, immer auch die neuesten Filme zeigen zu wollen und auch zu müssen, ist für ein kleines Kino mit nur einem Saal schwieriger einzuhalten als für ein riesiges Kinocenter.
Man kann eigentlich an alle Filme ran, allerdings sind die Konditionen der Filmverleiher teilweise so, dass man dann einen bestimmten Film 3 Wochen jeden Tag spielen muss. Zum Beispiel, wenn jetzt der neue Disney-Blockbuster kommt. Und das muss man sich als kleines Kino mit einem Saal halt sehr gut überlegen, weil alle, die den nicht sehen wollen, können keinen Film hier sehen. Und da muss man immer so ein bisschen gucken, wie bestückt man sein Programm. Aber wir spielen halt Blockbuster, um die wir nicht drum rumkommen. Arthouse-Filme, wenn man so will, den besonderen Film, Kinderfilme. Und machen halt auch viele Sonderveranstaltungen wie Filmcafé, einen Abend, wo es einen Sekt oder einen Wein dazu gibt. Und dieses Mischprogramm kommt sehr gut an.
Das hört sich jetzt so einfach an. Es bedarf aber einer gehörigen Portion Herzblut, um ein altes Kino erfolgreich zu betreiben. Alles ist tipptopp gepflegt und das Personal ist mit Freude dabei. Dazu noch einmal Christian Lindemann.
Also wir machen Kino mit Herz, meine Familie und mein Team. Wir kennen viele Leute persönlich. Wir haben ein stilvolles, schönes Ambiente der alten, traditionellen Kinopaläste. Man sitzt sehr bequem, man hat einen guten Ton, gutes Bild. Wir pflegen dieses Haus und versuchen ein abwechslungsreiches, hoffentlich anspruchsvolles Programm zu bieten. und den Menschen in der Region Hannover als letztes kommerzielles Kino einen Ort zu bieten, an dem sie zwei schöne Stunden verbringen können. Und das machen wir auch in Zukunft und wir würden uns auch über jeden neuen Besucher oder Besucherin freuen.
Das wunderbare Kino, die Neue Schauburg, findet man mitten in Burgdorf. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall.
Hab mich nur mal so ein bisschen umgesehen. Und ich hab nicht lang gebraucht, um zu verstehen. Meine rosa Brille ist mir vom Gesicht geknallt. Zieh einen warmen Mantel an, denn draußen ist es kalt. Liebe gibt's im Kino, draußen ist der Untertag. Liebe gibt's im Kino, draußen ist der Gulag. Junge aus dem Süden kommt und sucht einen Job. Sowas brauch ich selber und da werd ich grob. Schmeißt den fremden Lümmel raus und lasst ihn ruhig schreien. Keinen Platz für Tiere und nicht für ein Auslandsschwein. Liebe geht's im Kino, draußen ist der Untertag. Liebe geht's im Kino, draußen ist der Untertag. Zig Millionen Hungertote auf der Welt. Tut mir leid, kann auch nicht helfen, hab kein Geld. Ich hab meine eigenen Troubles, sagt dem Negerkind, dass die Mördersatelliten gut zum Essen sind. Liebe geht's im Kino, draußen ist der Untertag. Liebe geht's im Kino, draußen ist der Gulag. Dieser Tunke schleppt zwei Zentner ins Café, füttert sich mit Zeitung, Kuchen und mit Tee. Und sie sorgt sich um Miss Deutschland und um ihr Gewicht. Den kaputten Typen auf der Straße sieht sie nicht. Liebe geht's im Kino, draußen ist der Untertag. Liebe gibt's im Kino, draußen ist der Gulag. Hab mich nur mal so ein bisschen umgesehen. Und ich hab nicht lang gebraucht, um zu verstehen.
Zu Gast in der Spätlese sind diesmal auch wieder unsere Platschnacker. Bei Ulla Hasselwander aus Koppenbrügge gibt es heute ein leckeres Grünkohlessen.
Grünkohl ist ein von meinen Lieblingsgerichten. Wenn er hast wart und der Grünkohl oben fällen, dann eisten Frost krägen hätt, dann löppt mir das Wasser in Mul zu hob. Dann muss ich mal wer Grünkohl äten. Aber nicht bloß Grünkohl allein, nee, mit Wurst, Kassler und Speck ist mir dat no de Mütz. So ein deftiges Gericht ät ich in der Wintertid besonders gern. Min Frau hat do wohl so viel nicht veröber. Und ich muss ihr jümmers erst daran erinnern. Nun ha se dat lang nicht mehr kocht. Aber kein Kerl macht schon lang, ob sein Liefgericht verzichten. Ich sech also to min Olsch, dat heit ob Abkürzung, o lieber Schatz. Bertha, du kannst mein winterliches Lief- und Magengericht wollen mal wer mit Wurst und Kassler und Speck kochen. Sei keit mit Twers und Betten gediegen an und antwortet, dat wollt se dann nächsten Tag voll kochen. An nächsten Tag geift dat Rumstick mit Champignons und Kartoffel. dat hätt mi wunderbar schmeckt. Wär aber ja nicht dat versprochene Liefgericht. Min Frau, to leef, hef ich dat aber an morgen eten ob mi ob der nächsten Dach freit. An nächsten Dach geif dat Schnitzel aller Holstein. Dat is an sich ja ein feines Eten, aber Grünkohl mit Wurst, Kassler und Speck schmeckt mi beter. Man hef ich gedacht, wat so dun Wunsch beacht, irgendwie steig so'n Betten Groll in mi ob. Aber ich hef dat auch dit mal an Mohren eten und mi ob der nächsten Dach freit. Aber mit de Freit wär dat auch wär nix, denn am nächsten Dach geifterten Wiener Schnitzel, goldgelb, brot und fein anricht. Dat is ja ne grote Delikatesse. Aber voll Grünkohl mit Wurst, Kassler und Speck lot ich dat staun. Nun platzt mi de Krogen und ich hef nicht mehr schwägen. Als wir mit den Eten fertig würden, hef ich min Olsch Bisit nom. Bertha, hef ich secht. Bertha, du hast mi doch für ein paar Dach tausecht, min Liefgericht zu kochen. Und nun sehnt sich min Morgen all drei Dach noch Grünkohl mit Wurst, Kassler und Speck. Jümmer vergebens. Womit hef ich dat verdient? Aber Erdmann, secht se, dat güng doch nicht. Dat güng nicht? Wieso güng dat nicht? Dat güng vergistern nicht. Dort güng gistern nicht. Und dat güng hüt nicht. Ich hau deib Luft. Und wieso güng dat nicht? Mensch, Kerl, secht min Olsch. Vergistern wär doch de Putzfrau dur. Gestern wär doch de Gärtner dur. Und hüt wär doch de Fautplägerin dur. Den Liefgericht in Ehren. Aber glöfst du vielleicht, ein Husfrau kann sich dat Hütodogs leisten, Putzfrau, Gärtner und Fautplägerin in so'n ordinäret Gericht wie Grünkohl mit Wurst, Kastler und Speck vorzusetzen? Zu glöben ist dat nicht. Ordinär, ordinär, secht se. Und mi löbt dat Worte in Multerup.
Eine extra Jung mit einem Tüdelband, in der anderen hätte den Butterbrot mit Keks. Wenn hey bloß sich mit dem Föld in Tüdel kommt und schwupps, da liegt er ob den Nies. Und hey rassel mit dem Dassel gegen kann stehen und hey bitt sich ganz geheurig ob die Tung. Als er obsteigt, sagt er, hätt nicht weh, don't. Ist schon Klacks für den Hamburger Jung.
Yo, 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 Clown, Clown, Apple wird wie Clown, ruckzuck übern Zaun. Ein jeder aber kann das nicht, denn er muss aus Hamburg sein. Yo, 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 Clown, Clown, Apple wird wie Clown, ruckzuck übern Zaun. Ein jeder aber kann das nicht, denn er muss aus Hamburg sein.
Eierkorf, in der anderen hätt sie Grodeboden rum. Wenn sie bloß sich mit der Eier oben Kloster slide und schwupps, da mock dat Album bumm. Und sie spitt die Eier und den Grottosom. Denn so Klöten kümmt den hätt sie richtig gern. Als sie obsteigt, 16 hätt nicht weh, don. Ich ein Klacks für den Hamburger Dern.
Yo, 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 Clown, Clown, Apple Ruby Clown, ruckzuck übern Zaun. Ein jeder aber kann das nicht, denn er muss aus Hamburg sein. Yo,
yo, yo, hör man Baiten Toe. Hier am Mikrofon sind Jared und Bo. Und ich steh an der Ecke mit dem Tüdelband. Und alle kicken, was der Macker da wo macht, ja. In der anderen Hand, da hab ich was zu roken. Und der Ghetto Blaster macht so mächtig Krach. Mann, die Nachbarn kicken alle guten Fenster. Denn ich sabbel, wer da ordentlich dumm Tüch. Bei dem ganzen Kuddelmuddel musst du aufpassen. Wenn's dich löppt, kriegst das Ahns zurück. Und da könnte sollte der mit dem Eierkorb und ein Jungen mit dem Butterbrot mit Käse. Ja, sie kickt und slayt und ein Plaster up. Und er kickt und packt ich ob die nächst. Denn ich rock das Mikrofon an den Groken. Das ein Klacks für'n Hamburger Jungen. Und der Apple Store ist immer noch geslogan. Darum häng ich an der Ecke rum.
Yo, 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 Clown, Clown, Apple Wolfie Clown. Ruckzuck übern Zaun. Ein jeder aber kann das nicht, denn er muss aus Hamburg sein. Yo, 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 Clown, Clown, Apple Wolfie Clown. Ruckzuck übern Zaun. Ein jeder aber kann das nicht, denn er muss aus Hamburg sein. Yo, 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 Clown, Clown, Apple Wolfie Clown. Ruckzuck übern Zaun. Ein jeder aber kann das nicht, denn er muss aus Hamburg sein. Yo, 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 Clown, Clown, Apple Wolfie Clown. Ruckzuck übern Zaun. Ein jeder aber kann das nicht, denn er muss aus Hamburg sein.
Viele Autofahrer in Deutschland würden einen Senioren-TÜV befürworten, denn ältere Autofahrer gelten oftmals als Risikogruppe. Tatsächlich lassen im Alter viele Fähigkeiten nach. Eine geeignete Methode, um herauszufinden, ob man auch als Senior noch ein guter Autofahrer ist, ist zum Beispiel die sogenannte Rückmeldefahrt. Dabei analysiert ein Experte, etwa ein Fahrlehrer, die Stärken und Schwächen des Fahrers. Auch Andreas Ohrdorf, Leiter der Hamelner Academy-Fahrschule, bietet solche Fahrten an. Die Senioren seien aber durchaus individuell zu betrachten, sagt Ohrdorf. So gäbe es sowohl den fitten 84-Jährigen als auch den fahruntüchtigen 70-Jährigen. Was wird bei einer Überprüfungsfahrt unter die Lupe genommen?
Also so eine Stunde sieht eigentlich so aus, dass wir vorwiegend auf die Fahrzeugbedienung und auf die Absicherung ausgehen, Geschwindigkeiten einhalten. Man muss dann Ältere, die viel Erfahrung haben, sagen, eine 30er-Zone ist nicht 40, es sind bitte 30. Und bei uns ist es so, dass wir dann also auch in diese Extremsituation reingehen, sprich ausweichen, wenn plötzlich Hindernisse da sind oder nasse Fliesen, Glatteissimulation etc. pp. Und die Masse, die wir jetzt an Autos auf der Straße haben, das war ja vor 30, 40 Jahren, war das ja wesentlich weniger. Und da muss man sich also schon ein bisschen versuchen anzupassen.
Einen wirklich gefährlichen Fahrstil eines Seniors bzw. einer Seniorin hat Ohrberg eigentlich nur ein einziges Mal erlebt.
Die Dame war schon über die 90 und war früher mit dem Rennsport verbandelt und sie wollte nochmal schnell fahren. Das hat sie dann auch getan und das Fazit der Stunde war also nicht ohne Fahrlehrer, nicht ohne Bremse auf der rechten Seite.
Ein Sicherheitsproblem könnten aber auch allzu vorsichtig fahrende Senioren sein.
Man sieht es ja auch auf den Straßen, wenn wir jetzt alte Leute vor uns haben, da ist keiner mehr, der außerhalb der Ortschaft 100 fährt. Die fahren da jetzt mit 60, 65. Was ich nicht so ganz verstehe, ist, warum sie in der Ortschaft dann auch 60, 65 fahren, aber das ist wieder eine andere Sache. Das Problem ist, dass es verkehrsbehindernd ist und wenn es verkehrsbehindernd ist, werden die anderen zu unüberlegten Überholmanövern verleitet und das kann natürlich auch ins Auge gehen, ne?
Ein Fahrsicherheitstraining hält Ohrberg grundsätzlich für sinnvoll.
Ein Sicherheitstraining kann im Zweifelsfall Leben retten und es ist eigentlich egal, in welchem Alter man das macht. Wenn ich die Möglichkeit habe, an einem Sicherheitstraining teilzunehmen, würde ich es immer machen. Also ich in meiner 30-jährigen Laufbahn als Fahrlehrer habe 4, 5 Sicherheitstraining mitgemacht.
Und er habe immer wieder dazugelernt, sagt Ohrberg. Eine Bescheinigung über die Ergebnisse der Überprüfungsfahrt darf der Fahrlehrer aber nicht ausstellen.
Wir können nur Empfehlungen geben. Wenn jetzt irgendwie was Amtliches sein muss, dann ist es meistens vom TÜV her ein amtlich anerkannter Sachverständiger, der dann diese Überprüfungsfahrt abnimmt.
Auch die Sicherheitsüberprüfung in Sachen Verkehrsregeln hält Ohrdorf für vernünftig.
Es ist ja nun so, dass sich immer wieder was ändert im Straßenverkehr. Wir haben neue gesetzliche Regelungen gekriegt und ich weiß nicht, ob derjenige, der vor 40 Jahren einen Führerschein gemacht hat, heute weiß, dass er ein Bus mit Warnblinker, wenn es ein Linien- oder ein Schulbus ist, ob er da noch Schrittgeschwindigkeit fährt. Und es kommen immer mehr verkehrsberuhigte Bereiche. Da ist dann auch die Meinung, verkehrsberuhigte Bereiche, nee, nicht Schrittgeschwindigkeit 4-7, sondern 30, weil sie das eben halt von früher nicht kennen.
Wer nicht in eine Rückmeldefahrt investieren möchte, könnte aber auf jeden Fall den Schnellcheck machen, den die Alzheimer Forschung-Initiative e.V. entwickelt hat. Damit können sich ältere Autofahrer selbst auf etwaige Warnsignale hin kontrollieren. Dazu müssen lediglich 10 Fragen beantwortet werden. Sinnvoll ist dies natürlich nur, wenn Mann bzw. Frau ehrlich zu sich selbst ist. In vielen Ländern wurden übrigens handfeste Regelungen in Sachen Senioren am Steuer getroffen. Zum Beispiel müssen ältere Schweizer, Italiener, Finnen, Tschechen, Neuseeländer und Kanadier alle paar Jahre einen Gesundheits- oder Sehtest absolvieren. In einigen Staaten kann der Arzt sie dann anschließend zum Fahrtest schicken. Wenn sie daran scheitern, ist der Führerschein weg.
Neueste Erfindung hab ich mir angeschafft. Das ist ein schöner Wagen, der fährt mit eigener Kraft. Mit meiner kleinen Freundin macht ich die erste Fahrt. Ich wollte ihr imponieren, doch mein Schicksal, das war hart. Da dü, da da, hört zu, was mir geschah. Ach, das war eine Panne mit der Susanne. Ich wollte mit ihr ins Grüne, mein Motor wollte nicht. Nach jedem Kilometer, da knallt und steht er. Ich glaub sogar, dass später mir noch die Achse bricht. Erst war's heiter, nun geht's nicht weiter. Und vor Verzweiflung ich meine Haare rauf. Ach, das war eine Panne mit der Susanne. Ich such mir eine Tanne und häng mich daran auf. Mit ihr ins Grüne, mein Motor wollte nicht.
Nach jedem Kilometer, da knallt und steht er.
Ich glaub sogar, dass später mir noch die Achse bricht. Erst war's heiter, nun geht's nicht weiter. Und vor Verzweiflung ich meine Haare rauf. Ach, das war eine Panne mit der Susanne. Ich such mir eine Tanne und häng mich daran auf.
Sagen, Mythen, Teufelsgeschichten. Die Regionen um den Deister, Solling und das Weserbergland sind voll davon. Manchmal gaben ganz einfache Anlässe die Grundlage dafür. Dagmar Imelt liest nun eine Sage aus Wennigsen.
An der Südseite der Wennigser Klosterkirche findet man in einem Sandsteinquader eine Verfärbung, die aussieht wie ein Gockelhahn. Viele Betrachter des Sandsteins fragen sich seit Jahrhunderten, wie kommt der Gockel in den Sandstein? Es gibt natürlich eine ganz simple Erklärung. Es handelt sich um eine ganz normale, aber auffällige Verfärbung in einem Deister Sandsteinquader, wie er nun mal im Deister gefunden und wohl so um 1500 für die Erweiterung der Klosterkirche verwendet wurde. Aber so einfach ist die Erklärung nicht. Der Gockelhahn ist Teufelswerk. Hierzu gibt es die nachfolgende Sage vom Gockel an der Kirchenmauer zu Wennigsen. Das Kloster Wennigsen wurde wohl im 12. Jahrhundert gegründet. Die erste Urkunde gibt es aus dem Jahr 1224. Zuvor hat es aber schon eine kleine Kirche mit einem Wehrturm im romanischen Stil erbaut gegeben. Das Kloster Wennigsen kam durch Schenkungen, Erbschaften und Zukäufen im 13. und 14. Jahrhundert zu Reichtum. Ein florierender Ablasshandel mit Anbietung der Schwarzen Madonna machte es zudem weit über die welfischen Landesgrenzen hinaus bekannt. Wo es Kirchen, Klöster und gottesfürchtige Menschen gibt, ist der Teufel nicht weit. Ihm gelang es, durch seine teuflischen Unterwanderungen, dass sich die Nonnen, Klosterdamen und schließlich der ganze Konvent zunehmend weltlichen Lustbarkeiten hingaben. Das Ganze geschah wohl so Mitte des 15. Jahrhunderts. Obwohl die Nonnen mehrfach ermahnt wurden, musste sogar der Welfenherzog Wilhelm I. mit seinem Prior Busch nach Wennigsen kommen, um die Nonnen wieder auf die Ordensregeln des heiligen Augustinus hinzuweisen. Der Teufel musste untätig zusehen, wie ihm seine sicher geglaubten Seelen wieder genommen wurden. Er schwor auf Rache. Der Satan wollte mit allen Mitteln verhindern, dass die Kirche und das Kloster zu Wennigsen wieder ein Hort von gottesfürchtigen Menschen wird. Alsdann, man schrieb wohl das Jahr 1520, die Obrigkeit beschloss, die Kirche nach Süden hin zu verbreitern, um noch mehr Christen Platz daran zu bieten, reichte es dem Teufel. Verkleidet als Steinmetz, sabotierte er den Bau. Er ließ nachts immer wieder ganze Wände zum Einsturz bringen. Die Steinmetze vermuteten ganz schnell, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht. Aber wer war der Unhold, der ganz früh morgens noch vor dem ersten Sonnenstrahl sein Unheil trieb? Man legte sich auf die Lauer. Aber genau an diesen Tagen passierte nichts. Aber eines Tages, die Sonne war im Osten wohl gerade ein Fingerbreit aufgegangen, krähte der rote Hahn des Schweinehirten so kräftig und laut, dass die Steinmetze, die in ihren Baubuden nächtigten, wach wurden und eiligst auf die Baustelle liefen. Die Steinmetze blickten in das Gesicht eines Kollegen, der bei diesem Licht betrachtet ganz klar der Teufel war. Seine Hörner und der kleine Schwanz verrieten ihn und er roch auch noch nach Schwefel. Nun hatte man den Saboteur auf frischer Tat erwischt. Bevor der Satan flüchten konnte, packte dieser den roten Hahn und schleuderte ihn mit den Worten: »Du verdammter Hahn, hast mich verraten!« gegen den Steinquader, den er selbst tags zuvor an diese Stelle gesetzt hatte. Der Wurf war so gewaltig, dass der Abdruck des Hahns, dieses Gockels, noch heute ganz klar ersichtlich ist. Nach der Flucht des Teufels konnte das südliche Seitenschiff der Wennigser Kirche ohne weitere Zwischenfälle vollendet werden. Wer nun meint, der rote Hahn ist tot, der hat sich geirrt. Zu besonderen Ereignissen soll er heute noch krähen und die Menschen im Kloster und in Wennigsen warnen, wenn Unheil droht.
So trollen wir uns ganz fromm und sacht von Weingelag und Freudenschmaus. Wenn uns der Tod sagt, gute Nacht, dein Stundenglas rinnt aus.
Wer heut noch frech den Schnabel wetzt und glaubt, ein großer Herr zu sein, pass auf, der Schreiner hobelt jetzt und grad an deinem Schrein. Scheint das Grab dir tief und dumpf sein Druck, aller fort, so nimm noch einen Schluck und noch einen hinterher, gleich noch zwei, drei mehr, dann stirbst du nicht so schwer.
Wer nach des anderen Liebster schielt und fühlt sich noch als Nobelmann, pass auf, dem Spiel man dir gespielt, springst du ins Grab voran.
Und du, der Teufel vor Eifersucht, zerschließ einst jedes Glas in Sand. Wenn dich der Tod im Bett besucht, lang lebe dein Rival. Nur scheint das Grab dir tief und du sein Druck, aber wozu nimm noch einen Schluck und noch einen hinterher, gleich noch zwei, drei mehr, dann stirbst du nicht so schwer.
Was hilft's, wenn du vor Wut auch spuckst, der Tod ist keiner Münze fein. Von jedem Schlückchen, das du schluckst, nimm schon der Wurm sein Teil.
Ob niedres Pack, ob hohe Herr, am Ende sind wir Brüder doch. Dann läuft
leuchtet uns der Abendstern ins gleiche finstere Loch.
Scheint das Grab dir tief und doof sein Druck, aber was, so nimm noch einen Schluck.
Und noch einen gleich dabei, gleich noch zwei oder drei, dann stirbst du sorgenfrei.
Wir verabschieden uns von Ihnen wie gewöhnlich mit einer weisen kleinen Äußerung eines klugen Menschen. Diesmal stammt sie von dem gegenwärtig 14. Dalai Lama, dem buddhistischen Mönch Tenzin Gyatso. Wer Toleranz üben möchte, findet in seinem Feind den besten Lehrer. In diesem Sinne bleiben Sie offen für andere Meinungen und außerdem natürlich gesund. Das wünschen Ihnen Christiane Meyer
und Klaus Lindner.
Downtown street, motorbike ride in the midday heat. The dust that hung from the desert skies, run though we'd run, it still burned our eyes. Oh yes, we may walk on the wild, wild side of life, and our movements traced by a stranger close by your side. And in the shadows of a promise, you can take my hand and show me a way to understand.
So if you think you know how to love me, and you think you know what I need, then if you really, really want me to stay, you got to lead the way. Yes, if you think you know how to love me, and you think you can stand by me, and if you really, really want me to stay, you got to lead the way.
Night in a nameless town. Then we moved out of sight with a silent sound. A beach that wept with deserted waves. That's where we slept, knowing we'd be safe. Now you may think you can walk on the wild, wild side with me, but there's a lot I can learn and a lot that I've yet to see. You know you've got my life lying in your hands. It's up to you to make me understand.
So if you think you know how to love me, and you think you know what I need. And if you really, really want me to stay, you got to lead the way. Yes, if you think you know how to love me, and you think you can stand by me, and if you really, really want me to stay, you got to lead the way. Yes, if you think you know how to love me, and you think you know what I need.